Lieber Thomas Höft, du bist Dramaturg bei der Styriarte, dem Festival in Graz, das gerade eröffnet hat und jetzt einer neuen Produktion entgegenfiebert, die du im Prinzip entworfen hast. Mal gleich zu Anfang, ich habe ja eben eine Probe erlebt, inmitten so eines Barocktheaters fühlst du dich ja wirklich pudelwohl, auch wenn vor der Premiere Aufregung herrscht. Aber gleich mal in medias res, die Vivaldi-Arien, hast du die alle ausgesucht?
Also ja, in dem Fall bin ich nicht nur Dramaturg von dem Ganzen, sondern vor allen Dingen der Autor. Also ich habe das Ganze geschrieben, zusammengestellt, alle Musik gesucht, die musikwissenschaftlichen Recherchen gemacht. Und das Ganze ist ja nicht nur die Oper, es ist ja zwei Tage. Also es gibt zwei Tage aus einem barocken Leben. Die Geschichte ist historisch. Maria Theresia kommt 1750 nach Graz. Sie ist angemeldet, man will ihr einen tollen Empfang bereiten, aber sie fährt durch. So weit die historischen Tatsachen. Mhm. Und darauf bauen wir dieses Spektakel mit zwei Tagen auf, mit ganz unterschiedlicher Musik, und die Oper ist der Höhepunkt.
Die Oper, die sozusagen entsteht, um Maria Theresia zu begrüßen. Es gibt so ein paar Running Gags in dem Stück. Also ein Running Gag ist zum Beispiel, du spielst ja auch mit, deswegen sagte ich ja, inmitten von Barocktheater wohlfühlen. Du bist der Hofdichter, der dauernd irgendwelche geschwurbelten, fürchterlichen Reden einem Grafen schreibt, der die dann vorträgt und übt sozusagen in dieser Performance. Ein anderer Running Gag ist, dass Maria Theresia immer angekündigt wird, dann tritt der Chor zusammen, singt und dann kommt sie doch nicht, alles wird wieder abgeblasen. Wie hast du dieses Stück letztendlich angelegt?
Angelegt ist es so, dass ich diese Figuren überspitzt habe. Also alles, was wir da an Grundprinzipien erleben, ist früher nicht anders als heute. Wir haben die große Hauptstadt Wien und wir haben die Provinz Graz. Wir haben asymmetrische Verhältnisse, wir haben Hochmut, wir haben Minderwertigkeitskomplexe. Und das ist eigentlich nicht anders jetzt, als es früher war. Und damit spielen wir. Wir spielen damit, dass der Graf Artems diese Oper zustande kriegen will. Er weiß aber nicht, was eine Oper ist, also vertraut er einem zwielichtigen italienischen Impresario, der ihm irgendwelche Sänger wegfängt, praktisch von der Straße, weil er das meiste Geld in die eigene Tasche steckt. Und so basteln die sich ihre Oper und wollen damit imponieren, offenbaren aber auch, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was sie tun. Und aus diesem Anspruch und dem Versuch, das zu erreichen, kommen so ganz rührende Elemente raus. Die zweite Ebene ist die Ebene der Gleichstellung. Der Graf hat eine Schwester, Marianne Artems, und die hat das Geld. Sie ist eine Witwe, sie wohnt hier, ist zurückgekommen im Palast, sie hat aber nichts zu sagen, weil ihr Bruder alles entscheidet. Und sie möchte zeigen, dass eine Frau das eigentlich auch kann, dass eine Frau das in die Hand nehmen kann und dass sie nicht im Schatten stehen möchte. Und die Kaiserin ist für sie die Möglichkeit, dass das geht, also ein Symbol des Erfolges. Und sie okkupiert das Stück, um zu zeigen, pass mal auf, Brüderchen, jetzt sind wir in der Aufklärung und die Frauen haben auch was zu sagen. Diese gesellschaftlichen Ebenen, die spielen auch mit rein. Also wir haben viele Facetten. Immer ist es lustig, es ist immer eine Komödie, aber es geht immer auch um aktuelle Dinge.
Und du hast, bleiben wir mal gleich bei der Marianne Artems, ja auch hervorragende, ich sag jetzt mal, Solisten im Ensemble, zum Beispiel Maria Köstlinger, die ja eine ganz bekannte Schauspielerin und Darstellerin in einer Wiener Vorortserie ist. Vorstadtweiber oder so ähnlich heißt die. Ganz hervorragend, aber du hast auch tolle Sängerinnen, also eine Mezzosopranistin, eine Sopranistin und den Michael Hofstädter vor seinen Musikern, der ja nun auch ein altbekanntes Gesicht ist hier bei der Styriarte. Das heißt, hier sind Kräfte am Werk, die sich so ein bisschen schon kennen in der Art und Weise des Zusammenarbeitens hier.
Ich glaube, das geht gar nicht anders, als dass man ein Team wird, weil es ist extrem divers. Es gibt außerdem einen Clown, eine Tänzerin, zwei Akrobaten, meisterliches Diavolospiel, Jonglage, Zirkuselemente. Und wenn man da nicht sich kennt und Vertrauen aufgebaut hat, das ist eine Form von Ensemble, aber nicht das klassische Opernensemble, sondern ein Ensemble, das wir auch mit unserer Gruppe, die heißt Arthouse, zusammen in einigen Produktionen jetzt seit 5 Jahren versuchen zu etablieren, eine Mischung aus Cirque Nouveau, Theater und Musiktheater und das überschreitet immer so die Grenzen und man kann dann super dankbar sein. Vorstadtweiber kennt man auch in Deutschland. Ich kenne ganz viele Fans, die das alles anschauen und die Maria Köstlinger ist wie eine Star-Sopranistin, kann sie so eine Szene drehen. Sie kommt auf die Bühne und verleiht dieser Gräfin sofort eine Emotionalität und eine Power. Das ist einfach sensationell, wenn man arbeiten darf mit solchen Leuten.
Das ist ja jetzt ein Projekt oder man könnte dieses Projekt als sehr immersiv bezeichnen. Ist das etwas, was auf der Styriarte neu ist? Denn wir kennen das Festival ja sozusagen als das Festival, das hier in Graz für Nikolaus Harnoncourt gegründet worden ist, um ihn als Grazer, der ist ja hier aufgewachsen, ihn hier an das Festival zu binden und auch die alte Musik. Er war ja ein Forerunner, zumindest in Österreich, der alten Musik. Wie hat sich das jetzt so entwickelt, dass wir solche Projekte erleben?
Der Nikolaus ist ja nicht mehr da. Und das, was ihn...
Also er ist 2016 gestorben. Da ist die erste Styriarte dann unter anderer Flagge gesegelt.
Ja, also nachdem wir jahrzehntelang mit und für Nikolaus Harnoncourt Grundprinzipien entwickelt und weitergeführt haben, die er und die Pioniere, die denen so wichtig waren, Quellenstudium, Instrumentenwahl, Stimmungssysteme, Saiten und so weiter, nachdem das Common Sense ist und nachdem diese Generation verstorben, abgetreten ist, brauchen wir, glaube ich, und versuchen wir auch in der Styriarte zu organisieren, so etwas wie einen Generationenwechsel mit einem Perspektivenwechsel. Was dieser der ersten Generation, weil sie so viel Grundlegendes zu tun hatte, kein wirkliches großes Anliegen war, sind die Kontexte. Musik ist ja nicht einfach Musik und auch wenn du die richtigen oder was sind richtige Instrumente oder Stimmungssysteme hast, ist die Frage für wen eigentlich, in welchem Kontext ist Musik gespielt worden und da kommen wir ganz schnell drauf, dass Barockoper oder Barockmusik, wenn wir sie in einem bürgerlichen Konzert hören, total deplatziert ist, dann hören wir sie praktisch isoliert, wie die vier Jahreszeiten im Wiener Konzerthaus oder bei uns im Stephaniensaal als Konzert. Falscher kann es nicht sein. Das passt nicht. Wenn wir Aufführungspraxis neu denken wollen, könnten wir uns überlegen, was hat das für einen gesellschaftlichen Aspekt gehabt? Was spielt dann noch mit? Barockoper war nicht still und lieb und leise im Foyer sitzen oder im Parkett sitzen, sondern Glücksspiel, Trinken, Essen, Prostitution, das war gesellschaftliches Ereignis. Und wie können wir dahin? Das ist etwas, was wir versuchen in der Styriarte neu zu machen, neu zu entwickeln. Das heißt auch Einbezug von Publikum, mitmachen.
Wobei man da, sag ich mal, ganz provokativ ja auch sagen könnte, es war eine Kunst für Elitäre in einem elitären Zusammenhang, den es ja damals gab durch die verschiedenen Schichten, Adligen, Höfe, Könige und so weiter und so fort. Und jetzt diese Musik sozusagen in den bürgerlichen Kontext zu heben, ist ja ein Widerspruch an sich.
Total. Ist völlig richtig. Und man kann es schwer auflösen. Wir sind ja auch wiederum in unserer Gesellschaft. Wir existieren ja jetzt in unseren Zusammenhängen.
Auch noch in anderen Zeiten.
Richtig. Aber das darf uns nicht entschuldigen, dass wir es nicht versuchen und dass wir es nicht denken. Also ich mag keine Barockmusik oder keine Barockoper spielen aus dem Gedanken, oh, wie schön war eine Vergangenheit, die es in Wirklichkeit nicht gab. Oh, wenn ich am Hofe von Ludwig XIV. Gewesen wäre, ach, und die schönen Kleider und dass das ein Unterdrückungssystem war, dass das auf Sklaverei aufgebaut hat, dass das
Ausbeutung
wahnsinnig furchtbar eigentlich ist. Das dürfen wir erst einmal nicht vergessen. Deshalb spielen wir in der Atemsaga im ersten Teil zum Beispiel bei den Putzdirndeln 20 Leuten, die Silber polieren müssen, das wäre mit der Hand, und die dabei Arbeitslieder singen, die damals gesungen wurden, die wir recherchiert haben im Landesarchiv. Es gibt tatsächlich eine Aufzeichnung einer Witwe, einer Steirischen von 1742, die 20 Lieder aufschreibt, die damals in der Küche gesungen worden sind. Herrlich. Das muss man erst mal finden, weil das hat ja eigentlich keiner aufgeschrieben, weil die gar nicht lesen konnten. Wir versuchen das also einzubeziehen und wir suchen aus dem Publikum im ersten Teil ein paar Menschen heraus, die wir einfach rausgreifen und stecken die in barocke Kostüme. Die sind dann ab
diesem... Ich will nicht dabei sein, ne?
Musst dich vorsehen, du musst dich verstecken. Die Chance ist gut, weil es immer nur eine von Gruppe.
Gut,
aber ich mache mich klein. Sofort stellen wir diesen Kontrast her. Die sind plötzlich alles und die anderen müssen deren Kleider tragen, kriegen nichts zu trinken, werden anders behandelt, sodass wir die gesellschaftliche Situation, in der das spielt, mit einbeziehen in unser Spiel. Natürlich können wir das nicht wirklich machen. Es bleibt Theater. Aber eins, das nicht vergisst, worum es eigentlich geht.
Ja, und Camouflage war ja schon immer ein theatrales Mittel, um sozusagen neue Rollen, neues Verständnis auszuprobieren. Eines der neuen Ansätze der Post-Harnoncourt-Ära ist ja auch, dass ihr neue Spielstätten mit einbezieht. Dazu gehört ja auch euer Projekt, das die Mauergrenzen sprengt, in die Straße geht, mehrere Spielorte in eine Geschichte einbindet. Orte, die hier in Graz auch eine besondere Bedeutung haben, wie hier das Schauspielhaus oder dieser Palast Artems. Wie geht ihr da vor?
Erstmal muss man für alle die Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, sagen, dass Graz ist ein echtes Juwel von Stadt. Das ist, ich bin ja Deutscher, und was wir an ausradierter städtischer Struktur nicht mehr haben, es erfährt man, wenn man in so einer Stadt arbeiten darf, umso schmerzlicher. Mhm. Dass solche Orte existieren, dass das Palais Artems, das gehört dem Land Steiermark, ist aber nicht renoviert und wird als Büro genutzt. Also das wäre woanders das schönste Haus der ganzen Stadt. Und dass man das öffentlich machen kann, dass man damit umgeht, dass man in dieser sommerlichen Atmosphäre auch rausgehen kann, mit einer größeren Gewissheit, dass man nicht platt geregnet wird. Dass es ein südliches Flair hat, dass es italienische Verhältnisse atmet. Das ist erstmal ein Geschenk dieser Stadt. Und das aufzunehmen, ist eigentlich ein leichtes, wenn man das denn tun möchte. Und darauf haben wir immer schon, auch mit Harnoncourt, riesen Wert gelegt, dass wir die unglaublichen Räume in dieser Stadt entdecken und bespielen.
Also war das schon immer ein Anliegen eigentlich von der Styriarte? Zähl mal einfach ein paar tolle Orte auf.
Also es gibt, das ist ja Graz Innenstadt, die Dachlandschaft ist UNESCO-Weltkulturerbe. Das Schloss Eggenberg, was am Rand der Stadt liegt, ist UNESCO-Weltkulturerbe. Ist eines der genialsten Schlossbauten des Frühbarock mit Garten. Wir haben den Minoritensaal von den Eggenberger Architekten gebaut mit der Minoritenkirche. Wir haben den Dom. Wir haben unglaublich interessante historistische Architektur. Wir haben ein ganzes Viertel, das ein bisschen in den Jugendstil geht, also um 1900. Das Schauspielhaus ist ein klassizistischer Bau. Wir haben eine unglaubliche Menge an moderner Architektur. Also es geht quer durch den Garten. Man stolpert praktisch von einem interessanten Saal zum nächsten. Und die kann man gar nicht in einer Styriarte alle bespielen und entdecken. Wenn man in die Landschaft geht, also in das Land Steiermark, sind das mit Klöstern und anderen Schlössern einfach wirklich ganz viele Orte, für die wir alle schon immer neue einzelne Konzepte erarbeitet haben, wie im Stift Lambrecht und so weiter. Aber, dass man auf die Menschen zugeht, dass wir einfach mehr auf der Straße sind, mehr mit Menschen spielen, straßentheatermäßig auch, das ist relativ neu. Und das wollen wir und bauen wir auch weiter aus.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Danke, Thomas Höft. Er ist einer der beiden Dramaturgen bei der Styriarte, dem Sommerfestival in Graz, für alte Musik und ja, viele neue Formate und in vielen neuen Spielstätten, die es da zu entdecken gilt. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind jetzt gespannt auf Artems Saga.
Danke, danke.